Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Welche Rolle spielt der Faktor Armut in der Pandemie? Wir haben mit dem Gesundheitsamtsleiter von Köln gesprochen, wo die Inzidenzen in armen Stadtteilen gerade durch die Decke gehen. Die Bundesnotbremse führt im Freistaat Bayern zu Koalitionszoff, denn die Freien Wähler haben Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz eingereicht, ganz zum Unmut der CSU. Und plötzlich steht alles still. Ihre Zukunft haben sich Gastro-Auszubildende bestimmt anders vorgestellt. Dank Ausbildungshotel können in Berlin zumindest einige von ihnen ihre Lehre beenden, trotz Pandemie. Hören Sie am Ende eine Reportage. In Köln sind die Menschen für ihr fröhliches Gemüt und ihre rheinische Gelassenheit bekannt. Normalerweise. Derzeit steht die Metropole am Rhein wegen anderer Eigenschaften in den Schlagzeilen. Denn Köln ist derzeit unter den 14 größten Städten Deutschlands diejenige mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Heute liegt sie bei 240. Doch, wie wir in diesen Zeiten immer wieder lernen, lohnt sich ein Blick hinter die Zahlen. Denn dieser Wert ist lediglich ein Durchschnitt für das gesamte Stadtgebiet. Und wenn man sich dann einmal die Inzidenzen in den verschiedenen Fädeln anschaut, sind die Unterschiede frappierend. Von 0 bis über 700 ist alles dabei. Besonders hart trifft es arme, strukturell schwache, dicht besiedelte Viertel. Warum das so ist, das konnte ich vor der Sendung Johannes Niesen fragen. Er leitet das Gesundheitsamt der Stadt Köln. Und ihn habe ich zuerst gefragt, Herr Niesen. Köln-Fühlingen verzeichnet eine 7-Tage-Inzidenz von 0. Gleich nebenan in Köln-Chorweiler liegt sie bei über 500. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied?
Ein ganz wesentlicher Grund ist das Wohnen. Ob ich nun auf engem Raum wohne, wie jetzt in Köln-Chorweiler mit vielen Menschen, oder ob ich jetzt wie in Fühlingen oder auch in einem anderen Stadtteil in Köln mehr Einfamilienhäuser habe, in denen ich genügend Platz habe und gerade wenn ich dann mich angesteckt habe, auch gut in Quarantäne gehen kann. Und das ist ein ganz wesentlicher Grund für diesen Unterschied der von 0 bis 700 Inzidenz.
Und welchen Faktor spielt die Armut?
Ja, wenn ich wenig Geld habe, kann ich mir auch kein Einfamilienhaus leisten und auch keine große Wohnung. Und meist sind es ja auch so, dass die größeren Familien dann auch mehrere Kinder haben. Und wenn wenig Geld da ist, wohnt man dann eben zu 6, 7 Leuten auf sehr engem Raum, auf 80 Quadratmeter. Und das ist dann anders, als wenn ich mit 2 Personen auf 150 Quadratmeter wohne. Das sind die maßgeblichen Gründe, dass eben hier der Sozialfaktor eine ganz große Rolle spielt. Natürlich kommt noch hinzu die Art und Form der Arbeit, ob ich nun zu Hause im Homeoffice arbeiten kann oder ob ich im Pizzadienst umherfahre. Das sind doch schon unterschiedliche auch Arbeitsverhältnisse, die nicht zuletzt auch da an der Stelle eine nicht unwichtige Rolle spielen.
Und kommen Informationen auch gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt an die Menschen heran?
Das ist ein Punkt, wo wir als Stadt eben uns noch verbessern müssten. Wir sind schon vor Ort, wir haben Streetworker, wir sprechen in vielen Sprachen die Menschen an, aber merken eben, dass noch nicht der Erfolg so ist, wie er sein sollte. Von daher müssen wir das unbedingt intensivieren, dass wir quasi mit Streetworkern, Test- und Impfangeboten vor Ort die Inzidenzen dann langsam wieder herunterbekommen.
Könnte man vielleicht sagen, weil die Entwicklung ist nicht besonders neu, die Zahlen sind jetzt so dermaßen unterschiedlich, dass die Politik den Faktor Armut in der Pandemie bisher einfach vernachlässigt hat?
Also wir kommen ja jetzt erst drauf zu sehen, dass besonders sozial benachteiligte Stadtteile besonders betroffen sind. Das war zu Beginn der Pandemie in Köln ganz anders. Da war linksrheinig mehr betroffen als rechtsrheinig. Da spielten andere Faktoren eine Rolle, was die Ausbreitung des Virus angeht, wie jetzt ein Skiurlaub in Ichkel, wo ich mich möglicherweise angesteckt habe. Also das ist ein Sozialfaktor, der uns erst im Laufe der Pandemie bekannt geworden ist. Und wir haben es aber jetzt so erkannt, dass wir da massiv gegensteuern, testen und jetzt auch mobile Impfteams vor Ort. Das ist der Plan, den wir mit der Landesregierung noch abstimmen.
Der Bürgerverein Köln-Heimersdorf fordert aber nicht nur ein eigenes Testzentrum seit letztem Jahr, sondern auch ein eigenes Impfzentrum. Denn Hausärzte in Köln-Korweiler sind rar gesät und wer dann keinen Hausarzt hat und sich trotzdem impfen lassen will oder müsste, weil er Prioritätsgruppe ist, müsste ins nächste Impfzentrum auf die andere Rheinseite in die Messe fahren. Wieso gibt es in Köln-Korweiler nur ein Test und immer noch kein Impfzentrum?
Das Testzentrum ist ja von uns selber dort installiert worden, weil ein Großteil der Testzentren innerhalb der Stadt im Zentrum sich befindet. Da sind wir also schon von uns aus rausgegangen, dort vor Ort, um das Testen anzubieten. Das Impfen ist der nächste Schritt. Wir haben mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten dort vor Ort Kontakt aufgenommen und auch mit dem Bürgermeister dort vor Ort, um zu gucken, was ist der richtige Raum, was ist der nächste Schritt, wo wir zum Beispiel ein solches Impfevent dann mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten dort vor Ort machen können. Dafür brauchen wir aber extra Impfstoff auch. Wir möchten es also nicht aus dem Impfzentrum rechtsreinig, wo wir ja die gesamte Bevölkerung impfen, sondern wir müssen da eben das Impfkontingent noch dazu brauchen. Dafür sind wir in Abstimmungsgesprächen mit dem Land auch guter Dinge. Man hat schon ein offenes Ohr für uns gewonnen, aber der Impfstoff ist noch nicht da. Aber der nächste Schritt ist eben dann auch dort vor Ort impfen. Das ist, glaube ich, der logische nächste und auch richtige Schritt, um das Impfen hochzubringen und die Inzidenzen runter.
Beim Wort Impfevent muss ich ein bisschen aufhorchen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wie soll das ablaufen?
Ja, wir brauchen ja eine Räumlichkeit, wo man genügend Platz hat, damit man den Abstand halten kann. Zum anderen müssen die Impfteams organisiert werden. Das bedarf immer einer gewissen Vorbereitung. Und nicht zu guter Letzt oder gerade müssen gerade die Impflinge, sprich Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Stadtteil selber informiert werden in verschiedenen Sprachen. Ich denke mir, man muss gucken, wie kommt das an. Wenn wir dort Erfolg haben mit dem konkreten Vorortangebot, dann werden wir das auch auf andere Stadtteile ausbreiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, wie das funktioniert. Aber da müssen wir einfach vorsichtig sein, eins nach dem anderen. Also die Prioritätengruppe einerseits abarbeiten, aber dann da, wo die Inzidenz so hoch ist, da muss man dann auch gezielt hingehen. Weil es gibt einen hohen Neidfaktor bei all dem, deswegen muss man transparent agieren als Stadt. Dann ist das Verständnis auch eher dafür da bei den Menschen.
In Köln verteilen sich die Zahlen der Neuinfektionen je nach Stadtviertel höchst unterschiedlich. Besonders hart trifft es derzeit strukturell benachteiligte arme Fädel. Wie die Stadt nun reagiert, habe ich erfahren von Johannes Niesen, er ist Leiter des Gesundheitsamts. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und ich sage vielen Dank. Gerade einmal 3 Tage gilt die vom Bund beschlossene Notbremse zur Eindämmung des Coronavirus. Da sammeln sich beim Verfassungsgericht bereits über 65 Verfassungsklagen. Eine Verfassungsbeschwerde kommt von den Freien Wählern. Zu pauschal, zu undifferenziert und zu radikal. So lautet die Kritik der Partei, die in Bayern mitregiert. Und das, obwohl CSU-Chef Markus Söder im Freistaat sogar noch Regeln nachgeschärft hat. Doch nicht nur die Corona-Politik sorgt für Zündstoff, auch bei anderen Themen ist man sich zwischen Freien Wählern und CSU nicht immer einig. Wo es derzeit knirscht in der Bayerischen Koalition, berichtet unser Landeskorrespondent Michael Watzke.
Heute Mittag im Bayerischen Landtag. Die Fraktionen von CSU und Freien Wählern laden zur gemeinsamen Pressekonferenz. Thema: ein neues, schärferes Lobbyregistergesetz.
Mit dem Lobbyregistergesetz wollen wir Lobbyismus, also Interessenvertretung in Bayern, regeln.
sagt CSU-Chef Thomas Kreuzer und kriecht damit auch ein bisschen zu Kreuze, denn die CSU war zu diesem Transparenzgesetz erst bereit, nachdem die Staatsanwaltschaft München in der Maskenaffäre das Büro des CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter durchsuchte. Die Freien Wähler sind von der Maskenaffäre nicht betroffen und ihr parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring weist ausdrücklich darauf hin,
die Idee, mit einem Lobbyregistergesetz mehr Transparenz in Bayerns Landespolitik zu bringen, nachweislich eine uralte Forderung, ein lang gehegter Wunsch von uns Freien Wählern. Eine Forderung, die wir schon erheben, seit wir 2008 zum ersten Mal in das Maximilianeum eingezogen sind. Und an unserer Sichtweise zu dieser Thematik hat sich auch durch unsere Beteiligung an der bayerischen Staatsregierung nichts verändert.
Punkt Sieg für die Freien Wähler. Schon wieder einer. CSU-Fraktionschef Kreuzer sieht nicht gerade glücklich aus. Ja, man arbeite gut zusammen. Es brauche sich niemand als neuer Koalitionspartner warmlaufen. Aber dass die Freien Wähler jetzt auch noch in Karlsruhe gegen die Corona-Notbremse des Bundes klagen, das kann Kreuzer nicht nachvollziehen.
Wir vertreten hier eine andere Auffassung. Wir haben es hier nicht mit einer Kompetenzverlagerung zu tun, sondern Infektionsschutz ist Bundeskompetenz. Wir verlagern keine Kompetenz von den Ländern auf den Bund.
Diese Meinungsverschiedenheit ist keine Kleinigkeit, denn die Freien Wähler präsentieren sich in Bayern gerade als die bessere und vor allem die bayerischere CSU. Das, was früher die Christsozialen taten, nämlich stets auf die bayerische Eigenständigkeit pochen, das übernimmt nun Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Der gibt sogar Pressekonferenzen in Berlin.
Um die Freiheitsrechte der Bürger dieses Landes zu verteidigen und die Regierung davor zu bewahren, einen eklatanten politischen Fehler zu machen, indem sie im Hauruck-Verfahren eine sogenannte Bundesnotbremse beschließen. Es ist also völlig unnötig, diese Keule aus Berlin zu schwingen, für Dinge, die man vor Ort besser hätte erledigen können.
Hubert Aiwanger schwingt also die weiß-blaue Fahne, während Markus Söder vergeblich versucht hat, Bundeskanzler zu werden und dafür mit der Kanzlerin auf Kuschelkurs gegangen ist. Söder lässt bisher nur seinen Generalsekretär Markus Blume laut über die Freien Wähler und ihre Eskapaden schimpfen. Aber manchmal rät der bayerische Ministerpräsident seinem Stellvertreter Aiwanger auch ganz persönlich,
das Wasser zu halten, anstatt den Mund wässrig zu machen.
Neulich, zu Aiwangers Geburtstag, schenkte Söder seinem Koalitionspartner ein Meditationsbuch.
Mit dem Titel Meditation für dein Leben, Energie, Klarheit und innere Ruhe erlangen, und zwar in jeder Situation, schien mir auch angemessen.
Aiwanger hat derzeit allen Grund, sich zu freuen. Weniger über Söders zweideutige Geschenke, sondern eher über die Geschenke, die die CSU den Freien Wählern unfreiwillig macht. Stichwort Maskenaffäre. Andere Geschenke machen sich die Freien Wähler selbst. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz übersprangen sie die 5%-Hürde und zogen in den Landtag ein. Bei der Bundestagswahl möchte Aiwanger dasselbe schaffen. Mit seinem Auftritt in Berlin versucht er, den Grundstein dafür zu legen. Er wildert gleichzeitig bei der Union, der AfD und der FDP. Julika Sand, Vize-Fraktionschefin der Bayerischen Liberalen, schüttelt ungläubig den Kopf.
Dass Hubert Aiwanger jetzt auf Bundesebene gegen die Ausgangssperren und gegen das Infektionsschutzgesetz klagt, das ist zwar inhaltlich richtig, weil wir tun es auch, aber es ist hochgradig unglaubwürdig, weil derselbe Hubert Aiwanger vorher als Wirtschaftsminister in Bayern die Hand gehoben hat für eine viel strengere Verordnung.
Der bauernschlaue Niederbayer Hubert Aiwanger scheint aus den Fehlern der bayerischen FDP gelernt zu haben. Die war vor 10 Jahren Koalitionspartner der CSU in München und ließ sich vom damaligen Ministerpräsidenten Seehofer abkochen. Nach 5 Jahren Regierung scheiterten die Liberalen an der 5%-Hürde, weil sie ihre Erfolge damals nicht laut genug feierten, glaubt Julika Sand. Aiwanger mache es jetzt andersrum.
Er hat gelernt, dass man laut sein muss, aber er hat nicht geliefert. Ich glaube, und das habe ich gelernt jetzt aus beiden Koalitionen, wenn ich das sehe, man muss beides tun, man muss liefern und laut sein.
Heute allerdings lieferten die Freien Wähler mit dem neuen bayerischen Lobbyregistergesetz, von dem der parlamentarische Geschäftsführer Fabian Mehring sagt, es sei
kein zahnloser Tiger, sondern die Benchmark für transparente Politik in Deutschland. Sein Ergebnis, auf das wir als Bayern-Koalition sehr stolz sind und ein Stück weit auch einer modernen Politik in Deutschland voranzugehen.
Subtext: Für moderne Politik sind in Bayern die Freien Wähler zuständig, nicht die CSU. Wer genau lauscht, kann das Zähneknirschen von Markus Söder hören. In Umfragen erreicht Aiwangers Partei in Bayern derzeit übrigens 2-stellige Werte.
Über Meinungsverschiedenheiten in der bayerischen Papaya-Koalition zwischen CSU und Freien Wählern berichtete aus München Michael Watzke. Traumberuf Koch oder Köchin. Ein Zukunftswunsch, der gerade für einige junge Menschen in der Pandemie zu platzen droht. Wegen geschlossener Geschäfte sehen sich viele Restaurants und Hotels gezwungen, den eigenen Nachwuchs zu kündigen. Doch es gibt Hoffnung. Ein Ausbildungshotel in Berlin nimmt sich Lehrlingen aus der Gastro- und Hotellerie an. Wie das Ganze abläuft, unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht hat sie einen Arbeitstag lang begleitet.
Hier können Hunderte essen in den Speiseräumen des Tierparkhotels im Osten Berlins. Jetzt aber ist kein einziger Gast zu sehen in dieser 10-stöckigen Plattenbauburg mit 525 Betten. Für viele ist dieser Ort die Rettung. Zum Beispiel für Josh Laban Neves, einen 17-Jährigen im schwarzen Hemd mit orangefarbener Fliege. Denn hier kann er seine Ausbildung fortsetzen, die er in einem anderen Hotel abbrechen musste.
Beim Service war da so wenig, also ausgerechnet vom Mittag bis abends, da kommen fast keine Gäste mehr. Also da haben wir uns wirklich manchmal hingesetzt und einfach gewartet, bis irgendwas geschah.
Das Tierparkhotel nahm seit November 30 Auszubildende auf, die anderswo entlassen wurden. Hotelfachleute wollen sie werden, wie Josh Laban Neves oder Köche. 2,7 Millionen Euro lässt sich der Berliner Senat das Projekt kosten. Insgesamt 100 junge Leute sollen in Ausbildungshotels weiterhin ihren künftigen Beruf lernen können.
Hier fühlt es sich normal an, auch wenn hier nicht so viele Gäste sind. Beispielsweise ungefähr 100 Gäste und so. Das ist trotzdem immer noch wenig im Gegensatz zu den normalen Werten.
Trotz der Pandemie finden im Tierparkhotel Fortbildungen von Firmen und Betriebsräten statt. Auch einzelne Geschäftsreisende übernachten hier. In den weiten Hallen des Hauses ist die Ansteckungsgefahr gering. 30 bis 50 Gäste seien fast immer da, sagt Geschäftsführerin Karin Friedl.
Aus meiner Sicht ist für die Auszubildenden dieser Ausbildungsteil, den wir hier vor Ort absolvieren, im Praktischen viel intensiver, als das sonst der Fall war. Man kann sich viel intensiver um die Auszubildenden kümmern, man kann die Lehrinhalte viel intensiver vermitteln.
Hallo!
In der Ausbildungsküche ist Guido Dietzmann der Chef. Fünf junge Köchinnen und Köche schwenken gekonnt die Pfannen, in denen sie grüne Bohnen, Koteletts und Spätzle garen.
Wir machen eine Wochenkarte, jeder schlägt was vor, was er gerne machen möchte und das wird dann ausprobiert. Heute gibt es Spätzle, verschiedene, mit Walnuss, mit Käse, ganz normal, Kartoffelsuppe, Chili-Konfitüre.
Für die grünen Bohnen ist Frank Schmidt zuständig, der 19-Jährige in weißer Tracht mit schwarzen Knöpfen. Seine üppigen Locken verbirgt er unter einem Basecap. Bei einem Betrieb flog er während der Probezeit raus. Jetzt kocht er im Tierparkhotel.
Also ich war ja vorher auch in einem anderen Betrieb. Und jetzt hier besonders, muss ich sagen, ist es wirklich so, dass ich viel mehr lerne, alles genauer beschrieben bekomme, wofür auch die Vorgänge beim Kochen sind.
Hier sei er keine billige Arbeitskraft, die den ganzen Tag Gemüse putzen müsse, sagt Frank Schmidt voller Überzeugung. Hier könne er mitbestimmen. Dass er hier seine Ausbildung fortsetzen kann, hat Frank Schmidt nicht nur dem Berliner Senat zu verdanken, sondern auch dem Gastronomieverband DEHOGA und der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, die sich am Projekt Ausbildungshotel beteiligen. Gewerkschaftssekretär Jan Krüger findet, dieser fast schon ideale Ausbildungsbetrieb setze Maßstäbe, auch über Pandemiezeiten hinaus.
Wir haben eben immer wieder gesehen, dass die Auszubildenden in der realen Welt nicht das gelernt haben, was im Ausbildungsrahmenplan vorgesehen war. Und ich glaube, da ist es gut, wenn wir jetzt ein Projekt haben, wo das genau umgekehrt läuft. Und ich glaube, das Stehlen in der Praxis, das kommt dann noch früh genug.
Alles nur ein Spiel? Die Ausbildung im Hotel am Tierpark in Berlin, wo Lehrlinge füreinander kochen und sich gegenseitig die Betten machen? Nein, meint Karin Friedl, die Geschäftsführerin.
Das mussten wir eigentlich tatsächlich in der Realität nie machen. Also es war immer schon wirklich viel realer als ein Spiel.
Alles andere als ein Spiel. Ein Ausbildungshotel in Berlin bietet Lehrlingen aus der Gastrobranche eine Zukunftsperspektive. Für uns hingehört hat Sebastian Engelbrecht. Mit Beiträgen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin endet Deutschland heute am Dienstag. Hier verabschiedet sich am Mikrofon Antran. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.